Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus. Jeshua, Gott hilft. Liebe Mitchristen, liebe versammelte Gemeinde, der erste Tag des neuen Jahres. Gestern haben Sie irgendwie Silvester gefeiert, den letzten Tag des alten Jahres. Vielleicht haben Sie Gott schon gedankt für das, was im letzten Jahr alles so gewesen ist, wenn auch vielleicht nicht immer alles leicht gewesen ist. Heute dürfen wir Gott bitten für das, was im neuen Jahr auf uns zukommt. Vielleicht auch nicht immer nur für das Leichte, vielleicht auch für das, wodurch wir wachsen, ebenso für unsere Herausforderungen. Den allgemeinen Rückblick oder Ausblick überlasse ich den Medien, dem Fernsehen, den Tageszeitungen oder anderem. Und was Sie persönlich bewegt, ja, ich denke, dass Sie auch da Zeit haben, in der Messe, nach der Kommunion oder an anderer Stelle da nochmal zu danken und Gott zu bitten für das, was Sie persönlich bewegt. Vielleicht haben Sie sich auch einige Vorsätze vorgenommen für das neue Jahr. Sollte das so sein, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie nur einen Vorsatz sich nehmen oder dass nur einer der Vorsätze bei Ihnen ganz oben an der Spitze steht. Ich jedenfalls habe mir vorgenommen, in diesem Jahr Prioritäten zu setzen. Also mal Wichtigkeitsgrade für unsere GDG und Pfarrei. Mehr werden Sie davon hören im Laufe des Jahres, auch wenn Sie den Pfarrbrief regelmäßig lesen und sich so informiert halten. Rückblick und Ausblick. Den Mitgliedern von GDG-Rat, Kirchenvorstand, Pastoralteam habe ich einen ganz besonderen Rückblick geschenkt vor Weihnachten, und zwar das Buch Krypta von dem Kirchenhistoriker Hubert Wolf. Vielleicht sagen Sie, Geschichte, langweilig, ist vorbei, ist doch gewesen. Also, kennen Sie wirklich zum Beispiel den heiligen Martin? Der heilige Martin ist uns in guter Erinnerung, besonders den Kindern, weil er eben ja, zu den Menschen gut gewesen ist, weil er geteilt hat. Aber wussten Sie eigentlich, dass er, bevor er Bischof wurde, dass er da auch Wunder vollbracht hat? Derjenige, der da sein Leben geschrieben hat, er beschreibt interessanterweise zum Beispiel in diesem Buch laut Hubert Wolf: Während seiner bischöflichen Amtsverwaltung hatte der heilige Martin keineswegs die gleiche Wunderkraft, über die er früher verfügen konnte. Dem heiligen Martin wird nachgesagt, dass er zum Beispiel einen Menschen wieder zum Leben erweckt hat, bevor er Bischof wurde. Nachdem er Bischof wurde, das heißt, nachdem er ein Amt übernommen hatte, hat so seine Ausstrahlungskraft und seine Wundertätigkeit gelitten. Wissen Sie, was das heißt? In dem Augenblick, in dem jemand ein Amt übernimmt, leidet die Entfaltung seiner Persönlichkeit. Gehört er mit zum System? Ist er nicht mehr so leidenschaftlich? Ist er nicht mehr so frei für Gott? Ist er eben ein Teil des Systems? Nur ein Teil. Interessant finde ich auch, wussten Sie, dass manche Äbtissinnen mehr Macht hatten als Bischöfe? Und das war kein Einzelfall im Mittelalter. Das Buch können Sie auch ausleihen in unserer Bücherei in Barmen. Da ist es noch verfügbar. Nur dazu. Soweit zur Geschichte, zum Rückblick. Zum Ausblick habe ich auch den Mitgliedern was geschenkt, nämlich die Schrift Gemeinsam Kirche sein, unserer deutschen Bischöfe von 2015. Also mal gerade 3 Jahre her. Und sehr aktuell. Aus daraus ein kurzes Zitat. Worum geht es eigentlich beim Ausblick, bei der Zukunft unserer Kirche? Papst Franziskus wird hier zitiert mit seiner Aussage von der Notwendigkeit einer Änderung der Mentalität. Die Christgläubigen, also wir alle, sind nicht mehr einfach Mitarbeiter des Klerus, sondern, Zitat, mitverantwortlich für Sein und Handeln der Kirche. Also unsere Bischöfe möchten uns motivieren, dass wir uns nicht zurücklegen, sondern dass jeder, ich betone jeder von uns, sich begreift als ein aktives Mitglied von Kirche. Jeder von uns ist, weil er getauft ist und ein Mitglied von Kirche ist, berufen, aktiv zu sein. Die Bischöfe machen nochmal besonders deutlich, was eigentlich Taufe bedeutet und worum es bei der Pastoral geht. Zitat: Die Getauften und ihre Charismen, ihre gottgeschenkten Begabungen, sind der eigentliche Reichtum der Kirche. Sie und das, was sie können, macht unsere Kirche reich. Die Getauften, die Charismen zu entdecken, sie zu fördern und ihren positiven Entfaltungs- und Sendungsraum in der Kirche und in der Welt zu erkennen und zu gestalten. Das ist die zentrale Aufgabe dieser Pastoral, wie unsere Bischöfe sie sich wünschen für die Zukunft. Was ist denn eigentlich katholisch? Man muss schon vorausschauen und zurückschauen, um diese Frage zu beantworten. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich höre, dass jemand sagt, er sei streng katholisch oder über einen anderen sagt, er sei streng katholisch. Eigentlich ist das ein Widerspruch in sich. Denn katholisch heißt ja Katholikos, also vom Griechischen ganzheitsgemäß, universal, allumfassend. Katholisch ist das genaue Gegenteil von engstirnig, von Tunnelblick, von kleinkariert und abgeschlossen. Man müsste eigentlich streng katholisch übersetzen mit streng weltoffen. Streng allumfassend. Liebe Mitchristen, liebe versammelte Gemeinde, wenn ich einen Blick in die Zukunft werfe, dann vielleicht drei Pünktchen. Wenn Sie im Augenblick mit Ihren Gedanken irgendwo anders sind, mache ich Ihnen keinen Vorwurf, aber ich möchte diese internen Details Ihnen nicht vorenthalten, weil auch unsere Kirche hier im Jülicher Land sich in diesem und den nächsten Jahren dramatisch verändern wird. Wenn es Sie interessiert, hören Sie kurz zu. Drei Punkte. Das eine ist, alleine mal ein Blick auf die Zahlen. Ende 2013 hatte unsere Pfarrei 20.400 Mitglieder. 4 Jahre später, die aktuellsten Zahl habe ich noch nicht, 4 Jahre später, Ende 2017, hatte unsere Pfarrei 19.200 Mitglieder. In nur 4 Jahren sind wir in unserer Pfarrei um 1.200 Mitglieder weniger geworden. Das heißt, so eine Dorfgemeinde wie Stetternich verlieren wir alle 3 bis 4 Jahre. Das eine. Vielleicht noch, ich ärgere mich immer, wenn unser Bistum in den Schlagzeilen steht, wie toll unsere Haushaltslage ist, wie viel Kirchensteuermittel wir eingenommen haben. Bei uns vor Ort kommt davon wenig an und es verstellt den Blick für die eigentliche Herausforderung. Wissen Sie, das ist so wie Klimawandel. Vielleicht haben Sie sich mitgefreut über den schönen Sommer und wenig Regen, aber das sind Zeichen von einer Veränderung, die wir so schnell nicht mehr umkehren können. Und für uns als katholische Kirche ist im Augenblick ganz viel in der Veränderung und in der Entwicklung. Ja, das Zweite, wenn ich sage und mir vornehme, dass wir in diesem Jahr uns Prioritäten setzen wollen, ja, was heißt das denn? Ich sage mal ein Beispiel. Schauen Sie sich hier mal unsere Propsteikirche an. Vielleicht fällt Ihnen so einiges ein, was man hier machen könnte. Man könnte so ein bisschen umbauen, man könnte die Kirchenfenster nochmal neu fassen, an der Elektrik könnte man einiges tun, die Mikrofonanlage, da gibt es auch Verbesserungswünsche. Ein paar Eimer Farbe wären auch ganz schön, aber im Augenblick haben wir keinen Konsens darüber, wie wir mit unseren Kirchen umgehen. Die Gemeinden wollen im Augenblick alle gleich behandelt werden. Vor 2 Jahren haben wir es erlebt. Ich hatte den Vorschlag gemacht, dass wir uns auf einige Kirchen konzentrieren, wo jeden Sonntag die Messe gehalten wird, aber die große Mehrheit war dafür, dass wir möglichst viele Messen an möglichst vielen Stellen feiern. Das heißt, Wir setzen keine Prioritäten, sondern behandeln alle gleich. Wir können aber schon lange nicht mehr an allen Stellen alles tun. Wir müssen Prioritäten setzen, weil einfach unsere Möglichkeiten und Mittel weniger werden. Und wenn wir jetzt hier anfangen würden und sagen, ja, dann bauen wir doch mal die Kirchenfenster hier aus und machen sie wieder fest und streichen mal die Kirche an, dann kommen dann vielleicht ein paar aus den Dorfgemeinden und sagen dann, siehste, us machen sie hier kaputt und us Geld schnappen sie sich für die Propsteikirche hier zu renovieren. Ja, wir haben keine Prioritäten, das ist das Problem. Im Augenblick behandeln wir alles gleich. Menschen der Dorfkirchen sehen unsere Propsteikirche hier nicht wichtiger oder weniger wichtig als ihre eigene Kirche vor Ort. Und da müssen wir ran. Ja, ein letztes vielleicht noch. Die Soziologen sagen uns, es gibt eigentlich in Deutschland bei den Milieus zwei Hälften. Die eine Hälfte wünscht sich Veränderungen und Entwicklungen. Und die andere Hälfte wünscht sich keine Veränderung und keine Entwicklung. Warum auch? Funktioniert doch alles. Ja, diejenigen, die sich keine Veränderung wünschen, sind gerne ältere Menschen. Es sind Menschen, die schwach sind, was Bildung und Einkommen angeht. Die am liebsten zurück zu D-Mark möchten, die raus aus Europa möchten, die gegen alles Fremde sind, die gern ihre Grenzen wiedersehen. Und ich finde es spannend, ob diejenigen unter Ihnen, die Angst haben vor der Zukunft, Angst vor Veränderungen, ob wir auch diejenigen gewinnen können, von der Einsicht her, sich auf Veränderungen einzulassen. Denn wenn wir nichts verändern würden, würde alles verändert werden. Die spannende Frage ist, gestalten wir aktiv unsere Zukunft? Oder überlassen wir sie anderen? Machen wir uns zum Subjekt der Veränderungen oder sind wir nur passives Objekt? Ein allerletztes. Ich weiß ja nicht, wie Sie sich das Ende Ihrer Tage vorstellen. Wenn Sie mal Ihrem Schöpfer gegenübertreten, was wird er Sie wohl fragen? Ich stelle mir das so vor, er wird Sie fragen, was hast du eigentlich mit deiner Zeit getan? Was hast du all mit dem getan, was ich dir anvertraut habe? Man könnte dann antworten, och, ich habe immer das getan, was andere mir gesagt haben und ich war immer gehorsam gegenüber dem Bischof. Eine Möglichkeit. Vielleicht wird Gott aber dann antworten, ich habe dir nicht nur Ohren gegeben, ich habe dir auch einen Kopf zwischen den Ohren gegeben. Ich habe dir Interessen gegeben, ich habe dich begabt. Ich habe dir Charisma anvertraut. Ich habe dir Verantwortung übertragen. Was hast du mit all dem gemacht, was ich dir geschenkt habe? Liebe Mitchristen, liebe versammelte Gemeinde, schauen Sie mal darauf, was Gott Ihnen alles anvertraut hat, was alles in Ihnen steckt. Und seien Sie nicht passive Mitglieder unserer Kirche, sondern fragen Sie sich, was will Gott von mir? Wo hat er mich hingestellt? Wo will ich im neuen Jahr als Mitglied unserer Kirche leben und das entfalten, was Gott mir geschenkt hat? Gott hilft uns dabei, er, dieser Jesus, dessen Name Jeshua auf Deutsch eben heißt, Gott hilft. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus. Amen.